Ihr Lieben, ich kann es kaum glauben. Unser Schuljahr ist erst 3 Wochen alt. Es fühlt sich schon so wieder nach Alltag an. Und ich habe Hofaufsicht und habe schon unzählige Gespräche wieder geführt, wo Kinder sich angeschrien haben: Das verzeih ich dir nie. Man redet mit ihnen und man staunt. Bei Kindern ist es so, 2 Stunden später spielen die wieder zusammen und die gehen auch danach zusammen in den Hort. Kinder formulieren das, die schreien das einfach raus. Aber wir sind ja zivilisiert, so was Krasses uns gegenseitig an den Kopf zu schmeißen, das verzeih ich dir nie. Ich glaube, so ein Satz, wenn er fällt, dann fällt er wahrscheinlich am ehesten so im Familienrahmen, in Beziehungskonflikten. Oft ist es so, dass Ex-Partner nach der Trennung unversöhnlich sich aus dem Weg gehen, das vielleicht so mal sogar ausgesprochen haben, aber vor allen Dingen so denken. Es kommt auch vor, dass in Familien solche unversöhnlichen Dinge passieren. Es gibt ganze unversöhnte Familiengeschichten. Ich habe überlegt, eigentlich habe ich in den letzten Jahren euch schon alles von meiner Familie und von meinem Mann erzählt, oder? Aber es gibt immer noch was Neues. Als ich Michael vor Jahrzehnten kennenlernte, da war es schon so, dass in seiner Familie ein großer Rechtsstreit herrschte. Seine Mutter und ihre Schwester haben darum gekämpft, dass ein Grundstück, was ihnen eben durch die Teilung von Deutschland enteignet wurde, rückübertragen wird. Das war ein jahrelanger Rechtsstreit. Und wir konnten das alle schon nicht mehr hören und immer gab es noch eine Verhandlung und noch eine Verhandlung. Und eines Tages war es soweit. Im Grundbuchamt stand dran, nun sind die beiden Frauen endlich Besitzerin dieses Grundstücks. Der Tag hätte sein können ein großer Feiertag. Man meinte, nun kommt Frieden und Versöhnung, denn es war so viel Hass über diese Besitzer, über die Ungerechtigkeit. Aber über die Jahre, in denen sie dort gekämpft haben, haben sich die Schwestern nun inzwischen verfeindet und haben nicht mehr miteinander geredet. Das war ein Doppelgrundstück und nun ging es darum, wie kann man das teilen, wie wird Wert ausgegangen. Das Tragische ist, inzwischen sind beide, die Mutter von Michael und auch die Tante, gestorben. Sie sind unversöhnt über diesen Rechtsstreit gestorben. Nun tritt die Erbfolge ein. Das heißt, jede hatte 3 Kinder und eben wie gesagt, einer davon mein Mann. Und ihr mögt es nicht glauben, es ist wie ein Fluch in die nächste Generation. Dieses Grundstück ist bis heute nicht verkauft, die Gelder nicht verteilt, weil inzwischen auch die nächste Generation sich zerstritten hat, nicht miteinander redet. Und das ist für mich ein Beispiel für unversöhntes Leben, was immer weiterzieht und weiterzieht und weiterzieht. Das verzeihe ich dir nie. Wo Menschen sich nahe sind, vielleicht eben, wie ich gesagt habe, auch da, wo sie sich lieben, da können sie sich sehr, sehr wehtun. Und je näher sich Menschen kommen, umso tiefer können dann auch die Wunden sein. Und jetzt habe ich gesagt, da, wo Familie zusammenlebt, wir reden ganz oft davon, dass wir Gemeindefamilie sind. Wir leben Beziehungen miteinander. Und ich glaube, auch dort geschieht es, dass wir uns verletzen. Natürlich sagen wir es nicht so extrem. Ich weiß nicht, ob du es aber schon mal gefühlt hast. Die Sache mit der Vergebung ist, glaube ich, ein Dauerthema, was es immer wieder wert ist, dass wir es ansprechen. Und viele von uns können glücklicherweise über gelungene Erfahrungen sehen, wie Vergebung und Heilung gelungen ist. Aber ich glaube, genauso viele unter uns können Geschichten von gescheiterten Versöhnungen erzählen, auch wenn es vielleicht nicht so dramatisch ist. Manchmal, das wissen wir, können Sterbende erst loslassen, wenn sie ins Reine gekommen sind, mit Gott und mit Menschen und Dinge nochmal losgelassen haben. Ihr Lieben, unsere Gemeinde spricht davon, dass wir eine Vision haben. Denkt an dieses fantastische Bild von dem goldenen Licht, das ausgehen soll. Das Licht Jesu in unsere Umgebung hinein, wo wir Menschen suchen, willkommen heißen und für Jesus begeistern wollen. Wir wollen ein Ort sein, der Menschen anzieht. Und wir haben über Willkommenskultur, ihr wisst, dafür brenne ich, schon oft geredet. Wir hatten sogar viele Predigten dazu, weil es uns darum geht zu sagen, wir wollen, dass unter uns Reich Gottes sichtbar wird, in dem, wie wir hier miteinander leben. Das goldene Licht, diese Liebe Gottes, soll erfahrbar sein. Was zieht Menschen heute an? Menschen zieht nicht gleich eine Botschaft an. Aber ich glaube, Menschen zieht der Ort an, wo Versöhnung gelebt wird. Denn Thomas hat es heute auch nochmal im Gebet gesagt. Wir leben in einer Welt, in der wir gerade so krass sehen, wie sich Menschen, wie sich Völker, wie sich Regierungen voller Unversöhnlichkeit gegenüberstehen. Menschen um uns herum leiden darunter, dass diese Welt ein Ort der Unversöhnlichkeit ist, im Großen, und wo es scheinbar keine Wege mehr aufeinander zugibt. Und im Kleinen, wo sie leiden unter diesen Zerbrüchen ihres Lebens. Wie anziehend ist da ein Ort, wo wir sagen, hier wird es nicht nur geredet, hier wird es gelebt. Und deswegen habe ich gesagt, darüber will ich heute mit euch reden. Manche sagen, oh, Vergebung haben wir doch schon so oft gehört, das ist doch unser Standardthema als Christen. Mir geht es darum zu sagen, lasst uns hinhalten und sagen, Herr, hast du heute noch etwas Neues zu uns zu sagen, damit wir dieser Ort werden? Wir können den anderen ja nichts anbieten, was sie gar nicht bei uns finden und was sie bei uns sehen. Paulus sagt seinen Geschwistern in Kolossee, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Darin ist eigentlich schon alles gebündelt, worum es mir heute geht. Aber ich glaube, wir müssen ein paar Schritte heute gehen. Wie ist es denn mit deiner und meiner Bereitschaft, wenn es konkret wird, zu vergeben? Dem Nachbarn über dir, den du schon mehrmals freundlich gebeten hattest, nicht so spät abends laut Musik anzumachen. Oder deiner Partnerin, die immer mit einem verletzenden Kommentar rausplatzt. Oder dem Kollegen, der hinter deinem Rücken falsche Dinge über dich erzählt. Oder deinen Eltern, die in der Kindheit dir das nicht gegeben haben, was du eigentlich gebraucht hättest. Oder Freunden, die dich eher klein gehalten und ausgenutzt haben. Oder der einen in dem Hauskreis, in dem du bist, die aber immer mit einem frommen, dummen Kommentar um die Ecke kommt, aber eigentlich gar nicht richtig zuhört, worum es dir gerade geht. Dieser einen Person, die dir das kaputt gemacht hat, was dir so kostbar war? Soll ich vergeben? Muss ich vergeben? Kann ich überhaupt vergeben? Wir haben heute diese Erzählung, dieses Gleichnis gehört, wo Petrus, einer von den Freunden von Jesus und Schülern, genau von dieser Frage umgetrieben wird. Also Jesus, wie oft soll ich vergeben? Und ich glaube, dass er sich mit 7-mal schon sehr großzügig vorkam. Ja, das war so die Vollzahl. Aber Jesus sagt nicht 7-mal, du hast in der Übersetzung 77-mal, in der anderen heißt es 7-mal 70. Ich glaube, die Zahl ist Schnuppe. Jesus sagt damit so viel wie, fang doch gar nicht an zu zählen. Tu es einfach. Gib Vergebung keine Obergrenze. Denn Vergebung gehört zum Reich Gottes, weil ich und der Vater es leben soll es unter euch sichtbar sein. Und Gott bleibt nicht mit dir bei einem Ich kann nicht stehen. Und Jesus zeigt uns jetzt in diesem Gleichnis, wie das gehen kann. Denn er sagt, du bist wie dieser Knecht, der vor seinen Chef zitiert wird, weil die Zeit gekommen ist, dass ein riesiger Schuldenberg eingefordert wird. Im Text steht, er schuldet ihm 10.000 Talente. Ein Talent waren 6.000 Dinare. Jetzt könnt ihr es umrechnen. Okay, das waren 6.000 Tageslöhne damals. Also 200.000 Jahresgehälter schuldete er ihm. Ihr seht schon, auch da geht es nicht um die Zahl, sondern es war ein schier unvorstellbar großer Betrag. Und wo die Äußerung, ich will es aber gerne zahlen, total unrealistisch war. Diese Schuld hätte er niemals zurückzahlen können. Und die logische Konsequenz war, das war recht so, dass der Chef dann den Mann in Schuldhaft nehmen könnte, die Frau und die Kinder als Arbeiter verkaufen, auch sein Besitz verkaufen, um noch ein bisschen Gewinn zu machen, Insolvenzmasse. Das ging damals. Die Familie wäre getrennt, es wäre alles kaputt gewesen. Und der Knecht fällt auf seine Knie und fleht den Chef um Gnade an. Und der Chef, oder wie es im Gleichnis heißt, der König, er hat Erbarmen, er hat Mitleid. Ich kann kein Griechisch, ich habe nur Hebräisch gelernt, aber ich habe mich schlau gemacht, da steht nämlich das Wort, das dort im griechischen Urtext steht, bedeutet so viel wie die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid, von total von Erbarmen ergriffen sein. Da habe ich gedacht, das habe ich schon mal gehört. Das ist nämlich das, was immer benutzt wird, wenn von der Art und Weise, wie Jesus Menschen sieht und es heißt, und es erbarmte ihn. Jesus sah Menschen so an und wenn Gott von Gott die Rede ist, aha, das ist diese Art von Mitleid bis ins Innerste, die sonst nur bei Gott, bei Jesus zu finden ist. In diesem Gleichnis sieht der König seinen Knecht in seinem Elend, in dem Berg an Schulden, in denen er und seine Familie ertrinken. Aber eigentlich ist Herr Jesus im Gespräch mit Petrus und den anderen Zuhörern. Und deswegen redet er ja zu ihnen und der sagt, ich sehe euch in eurem Schuldenberg sitzen. Es zerreißt Jesus nämlich das Herz vor Mitleid, weil er merkt, Petrus hat so vieles noch nicht begriffen, wenn er hier fragt, wie oft er vergeben soll, obwohl er selber an einem riesigen Schuldenberg sitzt. Und Jesus ist der gleiche heute. Er sieht mich in meinem Elend sitzen. Ich frage mich, ob ich meinem Nachbarn wirklich vergeben sollte. Aber letztendlich bin ich diejenige, die trotz Gottes freundlichen Bitten um Rücksicht auf andere um sich selber kreist. Ich bin diejenige, die mit einem verletzenden Kommentar rausplatzt. Ich bin diejenige, die manchmal ihren Mund nicht unter Kontrolle hat und leider auch manchmal über andere redet. Ich bin diejenige, die anderen nicht das gibt, was sie eigentlich bräuchten. Ich bin diejenige, die manchmal viel zu schnell einen frommen, dummen Kommentar raushaut und nicht gut genug zuhört. Ich bin manchmal auch diejenige, die etwas kaputt macht, was Gott so kostbar ist. Ich bin diejenige, die Gott nicht genug vertraut. Ich sitze in einem Schuldenberg. Und theoretisch müsste ich genauso untergehen. Doch, und das wisst ihr, und ich spreche es euch nochmal so zu, Gott hat sich damit nicht zufrieden gegeben, zu sagen, ich habe dir ja schon 7-mal vergeben. Jetzt ist genug. Danke Gott dafür. Sondern er hat selbst einen Weg für Vergebung geschaffen. Gott klagt alle Schuld nicht bei mir, bei uns ein, sondern er hat sie bei seinem Sohn Jesus eingeklagt, als er am Kreuz starb. Dort wurde die Rechnung bezahlt. Jesus hat unsere Kosten getragen. Gott hat seinen Sohn gegeben, um dich und mich zu gewinnen. Und wir können immer wieder zu Gott kommen, ihm alles erzählen um Erbarmen und Gnade und Vergebung bitten. Es zerreißt ihm das Herz, wenn wir in unserem Elend sitzen bleiben. Er liebt es, wenn wir zu ihm umkehren und ihm sagen, dass wir die Vergebung annehmen wollen. Gott ist dieser Chef, dieser König, der so krass barmherzig ist, dass er die Schulden einfach erlässt und sogar sagt, ich sehe dich nicht mehr als Schuldner, sondern als mein Mitarbeiter. Das ist der Kern unserer Identität. Aber da will ich nicht stehen bleiben. Was erwächst daraus? In diesem Gleichnis begegnet dem gerade befreiten Mann einer, der ihm etwas schuldet. Wir können erwarten, dass er jetzt völlig beschwingt und erleichtert, auch dem seine Schuld erlässt. Aber er handelt ganz anders. Manchmal ist es so, dass wir Texte so kennen und gar nicht mehr diesen Aha-Effekt haben. Die Zuhörer sind wahrscheinlich total schockiert. Der Mann wirft sich mit den gleichen Worten vor ihm und sagt, hab doch Erbarmen. Und es wird deutlich, es ist ein viel, viel geringerer Betrag. Ein Betrag, den er wahrscheinlich irgendwann sogar hätte abzahlen können. Aber was tut er? Er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Ich wäre ja nicht Sabine, wenn ich euch nicht wieder was mitgebracht hätte. Tadadada. Ja, das ist... So. Da sitzt er im Gefängnis. Und da ist der, der zufrieden den Schlüssel... Ich mache immer so, dass ihr auch den Schlüssel seht. Trägt. Er tut genau das Gegenteil zu dem König. Dass du bist frei, dass er zuvor von dem König gehört hat, hätte ja sonst auch bedeutet, du bist auch, kommst sonst ins Gefängnis. Aber er ist frei. Er muss nicht da drin sitzen. Aber seinen Mitschuldner, den lässt er dort hineinwerfen. Der gerade Befreite sperrt denjenigen, der an ihm schuldig geworden ist, ein. Und denkt, boah, wie kann er bloß? Aber ich glaube, ich handle manchmal auch so. Was macht ihr mit den Menschen, die euch verletzt haben? Da passen sie nicht rein. Aber ich glaube, ich packe auch Menschen, die mich verletzt haben, in eine Art Gefängnis, wo ich sie nicht so schnell wieder rauslassen möchte, wo ich ihn unter Kontrolle habe, ihn abschotte. Da ist er sicher, dann kann er mich nicht mehr verletzen. Da kann er bleiben, bis er seine Strafe abgezahlt hat. Wie soll er seine Schuld dort abzahlen, fern in der Begegnung mit mir, eingesperrt? Er würde nur noch mehr Schulden aufhören. Warum, und das ist heute die Frage, ist dieser Mann oder diese Frau so unbarmherzig? Eine kleine Randbemerkung an alle, die nicht glauben können, dass Gott ihn wirklich vergeben hat. Gott hat dir vergeben, wenn du ihn darum gebeten hast. Vertrau seinem Zuspruch. Das darf sich jetzt nicht in eure Gedanken einschränken. Wir sind heute bei dem anderen. Vielleicht hat dieser Mann ja schon ganz viele negative Erfahrungen gemacht mit Menschen, die an ihm schuldig geworden sind. Und er kann es einfach nicht mehr ertragen. Er kann einfach nicht loslassen. Vielleicht ist er aber auch stolz geworden, denn er gedacht, boah, mich hat der König begnadigt. Ich muss schon irgendwie besonders toll sein. Vielleicht ist er so stolz geworden, dass ihm die Gefühle des anderen egal sind. Vielleicht ist das ein Verhaltensmuster, was sich über Jahre so tief in ihm eingeprägt hat, sich abschotten, den anderen in äußere und innere Gefängnisse werfen, ist der sicherste Weg. Egal was es ist, Jesus sagt, so geht es nicht. Diese Art mit Schuld umzugehen, gehört nicht zu mir und meinem Wesen. Wer mir nachfolgen will, der muss vergeben. Wer selbst Vergebung erfahren möchte, muss vergeben. Da ist ganz schön viel Müssen drin, oder? Und ich habe, muss ich zugeben, mit diesem Gleichnis, obwohl es so plastisch ist, viele Jahre meine Probleme gehabt. Wie kann denn dieser gnädige Gott nachher so krass mit diesem Mann umgehen? Ist dann vielleicht Vergebung doch an eine Bedingung geknüpft? Muss ich immer richtig handeln, damit Vergebung mir gewiss ist? Im Psalm steht, der Herr ist gütig zu allen und sein Erbarmen gilt jedem seiner Geschöpfe. Gott ist Liebe. Jesus hat alles gegeben und deswegen müssen wir keine Angst haben. Ich gehe davon aus, dass Gott gut ist, dass er uns liebt und dass er immer das Beste für uns will. Und das bedeutet für mich auch, dass Gott mit dem, was hier über Vergebung drinsteht, etwas Gutes für mich im Sinn hat. Jesus will uns, und das will ich ausdrücklich sagen, mit diesem Gleichnis nicht einschüchtern. Er würde uns auch niemals einen Auftrag geben, den wir nicht mit seiner Hilfe schaffen könnten. Aber er will uns sagen, wie wichtig das ist. Wie wichtig. Er will dir und mir sagen, vergib. Vergib denen, die dich gekränkt haben. Denn ich will, dass du frei bist. Gib ihnen, wenn deine Wut und dein Schmerz dich aufnehmen, gib sie frei. Denn letztendlich, du blockierst dich und das, was ich für dein Leben vorhabe. Aber Jesus tut das niemals mit der Brechstange. Er will niemandem eine zusätzliche Last auflegen, indem er sagt, jetzt und hier musst du vergeben. Jede Verletzung hat ein anderes Zeittempo auf dem Weg der Heilung. Es nützt nichts, wenn du schnell sagst, es steht drin, also sei schnell, dir ist vergeben. Wir sagen, manche sagen, die passieren hier und die kommen niemals hier an. Und da bleiben sie danach. Aber weil wir ja schon gesagt haben, ich habe es gemacht, alles abgehakt, verändert sich hier drin nichts. Dann nämlich, wenn du weiterhin Groll in deinem Herzen spürst, du merkst, es kommt immer wieder hoch. Wenn du die Schuld dem anderen eigentlich immer noch nachträgst. Das Wort nachtragend sein ist sehr bezeichnend. Das ist fast so wie das, was wir hier bei dieser Figur sehen. Nachtragend sein heißt, ich trage den Schlüssel noch immer um meinen Hals. Das, was mich mit dieser Person verbindet, mit den negativen Erfahrungen, spüre ich. Und weil dieser Schlüssel schwer ist, zieht es mich. Ich trage es ihm immer nach. Vielleicht geht er immer so rum und sagt, guck mal, ich habe den Schlüssel, ich habe mich immer noch daran erinnert, was du so gemacht hast. Machen wir nicht, aber wir fühlen es hier drin so. Wenn Jesus uns auffordert zu vergeben, dann möchte er, dass wir den Weg in die Freiheit geben. Wie kann das geschehen? Als erstes heißt es, gib deine Anklage gegenüber dem Schuldner an Gott ab. Diesen Schlüssel, der um deinen Hals hängt oder in deinen Gedanken, um dein Herz sich rumgewickelt hat, gib ihn in Gottes Hand. Entlasse den Schuldner in die Freiheit, indem du dich von ihm löst und sagst, ich fordere nichts mehr von ihm, ich verzichte auf die Ansprüche und sage, du Gott, kümmere dich darum. Ich glaube, nur dann ist die Chance, dass Heilung kommen kann, Bitterkeit weichen kann. Wie kann das praktisch werden? Denn ich habe gesagt, ich sehne mich danach, dass das noch viel mehr sichtbar unter uns wird. Und ich würde nicht darüber mich predigen, wenn ich sage es ganz liebevoll und vorsichtig, wenn ich nicht glaube, dass wir hier auch in einen und anderen Situationen unsere Schlüssel um den Hals tragen. Ich bin eine von euch und ich weiß es selber, an wie vielen Stellen wir einander Dinge nachtragen. und nicht zur Versöhnung kommen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung? Vergebung ist nämlich nur der erste Schritt. Ich sage, ich gebe das Recht an diesem ganzen Geschehen, diese Schuld übergebe ich an Gott. Bin ich deswegen schon innerlich heil? Das Ziel ist Versöhnung. Gott hat gezeigt, was Versöhnung ist. Sein Ziel ist, dass Beziehungen heil werden. Als allererstes unsere Beziehung zu ihm. Das beginnt mit Vergebung. Aber Versöhnung ist das Ziel. Eine Art Frieden breitet sich aus, weil die Dinge nicht mehr hochkommen, nicht mehr schmerzen. Im Zusammenhang von Gemeinde, einer bunten Familie, und das ist die tragische Nachricht, werden wir uns immer wieder verletzen. Auch wenn ich einen großen Traum habe davon, es wird so sein. Obwohl ich immer wieder von meinem fantastischen Mann erzähle, ist es so, dass wir auch einander uns verletzen. Und wir müssen immer wieder praktizieren, zu vergeben, loszulassen, nicht nachzutragen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Formulierungen kennt. Man ist in so einem Streit und dann fragt sich, damals hast du aber auch. Und plötzlich merken wir, da kommt so ein Schwung und dann, okay, wo kommt denn der jetzt her? Dass da so ein Rattenschwanz. Und damals hast du auch. Und so. Und dann erinnert mich Gott auch dran, sagen, okay, das gibt immer noch Dinge, da bin ich mit dir an der Arbeit, dass sie heiler werden, dass du mehr so sein kannst, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, es gibt einen Unterschied in dem, wie man sich verletzen kann. Sabine, Verletzung ist Verletzung. Trotzdem glaube ich, und ich traue mich das heute mal zu sagen, gibt es für mich sogenannte kleinere Vergehen. Das sind die Sachen, ich habe vergessen, dich in den E-Mail-Verteiler mit aufzunehmen. Ich habe vergessen, die Nachricht an dich weiter. Oh, das tut mir leid. Ich glaube, das sind eigentlich Kleinigkeiten. Aber, darf ich dich heute mal fragen, fühlst du dich auch schon von solch kleinen Dingen verletzt? Bist du schnell dann beleidigt, empfindlich, sag, ah, vielleicht, ich bin heute ganz mutig, liegt dann das Problem eher bei uns als bei dem, der mich vergessen hat. Wenn du das Gefühl hast, dass dir auch Kleinigkeiten zu einem Unrecht für dich führen und du dich verletzt fühlst, dann frage dich, wo kommt das her? Geh ins Gespräch mit Gott, der dir vielleicht zeigen möchte, was du ein Bild für dir selber hast, dass du immer denkst, ich bin ja sowieso nicht wert, dass andere auf mich achten. Und deswegen trifft es dich, wenn genau du einmal vergessen wurdest. Das heißt nicht, dass wir anderen achtlos miteinander kommen. Aber es gibt immer zwei Seiten. Und du kannst für dich eine Entscheidung treffen. Du kannst erstens sagen, will ich wirklich zulassen, dass diese Kleinigkeit meine Gedanken ständig beschäftigt, mir wertvolle Zeit und Kraft raubt? Oder gehe ich ins Gespräch mit dem Herrn und sage, zeig mir, wenn du auch an mir an der Stelle arbeiten willst und vergib. Du könntest dich fragen, warum brennt die Sicherung so schnell durch? Und ich bin mir sicher, Gott hat einen Blick. Fülle dein Herz mit den guten Gedanken Gottes, das ist immer gut. Aber natürlich ist die Mehrzahl der Dinge, die wir untereinander tun, da entstehen berechtigte Verletzungen. Und wie können wir sie überwinden? Genau in dem Kapitel, von dem wir gerade die Lesung gehört haben, da gibt es ja einen ganz praktischen Hinweis. Wenn dein Bruder, und ich füge hinzu, deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu ihm und sag ihm, was er falsch gemacht hat. Geh den ersten Schritt und suche das Gespräch. Also ich bitte dich, diese Dinge werden unter uns geschehen. Wende das doch einfach an. Geh hin und sprich es an. Und, so steht es auch drin, geh doch erst einmal allein. Halte vorher keine Teamsitzung ab, wo du allen erstmal erzählst, was der andere Schlimmes gemacht hat. sondern versuche, dieses Gespräch zu suchen. Wenn es nicht möglich ist oder du sagst, das fällt mir schwer, dann suche dir eine vertraute Person und mach das. Manchmal kann man auch an einem Tag danach, wenn man nochmal nachgedacht hat, auch was aufschreiben. Das gibt dem anderen die Möglichkeit zu reagieren. Aber tu es. Und wenn du in ein solches Gespräch gehst, geh in der Haltung, dass du dich auch wirklich versöhnen willst und nicht noch einmal nur die Schuld des anderen richtig beleuchten möchtest. Schieb es nicht auf. Wir wissen diese Dinge. Geh jetzt in der Bergpredigt, heißt, bevor du zum Altar des Herrn gehst, kläre die Dinge. Und wir sind richtig gut im Aufschieben. Und wisst ihr was? Dabei wird unser Schlüssel schwerer und schwerer. Ich weiß, dafür gibt es jetzt keine physikalischen Erklärungen. Das ist jetzt nur mein Bild, ja? Unser Aufschieben macht den, vielleicht wird auch das Band um unseren Hals enger. Und natürlich, ihr Lieben, gibt es diese himmelschreienden Ungerechtigkeiten, traumatische Erlebnisse, Dinge, die so schwer sind, die auch Menschen unter uns erlebt haben. Vielleicht, wenn wir heute Zeit für Erfahrungsberichte haben, ist einer unter euch, der sagen kann, wie er auf einem Weg der Heilung vorangekommen ist. So ein Weg der Heilung muss nicht abgeschlossen sein. Aber zu sagen, mit Gottes Hand, an Gottes Hand habe ich geschafft, Dinge anzugehen. Und ich glaube, dass Menschen, die wir ja suchen und willkommen heißen wollen, diese Erfahrung mitbringen. Die traumatische Erlebnisse hatten, die zerbrochene Beziehung und die einfach schlimme Dinge vielleicht in ihrer Kindheit erlebt haben, sie werden kommen und sie brauchen unsere Unterstützung. Und wenn du selber sagst, ich habe das schon lange in mir verschlossen, dann suche dir Hilfe und Unterstützung. Benenne das, was an Unrecht an dir geschehen ist. Es ist Unrecht und du darfst es so benennen. Aber bleib offen für den Weg der Vergebung. Als ersten Schritt hin zur Versöhnung, in dem Zerbrochenes heil werden kann, in dem Frieden wieder einziehen kann. Jesus hat nicht gesagt, dass es leicht ist. Jesus hat selbst erlebt, wie schwer es ist. Aber er fordert uns heute heraus, nicht bei einem Ich kann nicht stehen zu bleiben, sich damit nicht zufrieden zu geben. Und wenn du nicht vergeben kannst, dann kehr dorthin zurück, wo dir vergeben worden ist. Komm zum Kreuz, halt dich fest am Kreuz. Mach dir bewusst, was Gott dir vergeben hat und was es ihn gekostet hat. Er möchte nicht, dass du in einem Gefängnis sitzt, sondern frei bist. Und er möchte, dass du gerne andere freisetzt. Ich nehme mal symbolisch diese Figur in die Hand. Geh zu Jesus und sag ihm, ich kann nicht vergeben. Vielleicht will ich dem anderen nach der langen Zeit oder weil es so schlimm war, gar nicht vergeben. Aber Jesus, du kannst es. Hilf mir. Ich will diese negativen Gedanken, dieses Destruktive nicht mehr. Und ich gebe diese Kränkung bei dir ab, weil ich darauf vertraue, dass du mir Gerechtigkeit schaffst. Ich überlasse es dir, dass du dich darum kümmerst. Geh mit Jesus die Schritte der Vergebung. Geh sie immer wieder durch. 3-mal, 7-mal, 77-mal, 7-mal, 70-mal. Immer wieder. Das ist okay. Gott hat Geduld. Beim Vergeben gilt, fang nicht an zu zählen, tu es einfach. Und ich sage das alles, was ich euch sage, mir zuallererst. Das ist nicht leicht und das kann schmerzvoll sein. Du musst es nicht allein tun. Jesus wird uns helfen. Lasst uns untereinander Versöhnung leben. In einer Art und Weise, dass Menschen anfangen, darüber zu reden. Und diesen Ort suchen, wo Vergebung möglich ist. Einem Gott, der alles tut, damit wir Vergebung erleben können. und es dadurch für uns möglich ist, frei. Stellt euch vor, jetzt habt ihr ihn so lange angeguckt, jetzt ist er frei. Ich wünsche jedem von uns, dass wir frei sind. Lass los. Und manchmal ist es so, dass man während der Predigt anfängt, sich an einer Stelle zu ärgern. Ich glaube, dass der Heilige Geist auf unterschiedliche Weisen reden kann. Manchmal fängt er auch damit an, dass er sagt, oh, da ärgere ich mich jetzt gerade drüber. Wie sie über leichte Verletzungen und so. Geh doch diesem Gedanken während der Lobpreiszeit kurz nach und sage, Herr, ich ärgere mich gerade. Ihr dürft gerne, wenn ihr euch über was geärgert habt, hinterher auch gerne zu mir kommen und sagen, das war falsch. Aber geht doch erstmal davon aus, dass der Herr hier ist und dass er heute etwas für euch hat. Seid doch bereit zu sagen, okay, ich will diesen Ärger kurz mal nehmen und sagen, Herr, möchtest du irgendwas in mir anticken? Nehmt es, wenn euch eine Person in den Kopf gekommen ist. Lasst sie heute zum ersten Mal oder vielleicht zum so und so vielten Mal los und geht in die Vergebung. Wie immer bieten wir euch an, dass für euch gebetet wird, damit ihr sagt, ich muss es einmal laut hören, dass ich es ausgesprochen habe. Nichts liebt der Herr mehr, als wenn wir Wege der Vergebung gehen. Der Herr ist hier und er wird gute Dinge tun. Amen.